SWR 2 Kultur aktuell.
Am 6. Dezember 1990 starb in Eberswalde in Brandenburg der Angolaner Amadeo Antonio Quiova. Er starb an den Folgen von brutalen Kopfverletzungen. 11 Tage zuvor, in der Nacht vom 24. auf den 25. November 1990, hatte ihn eine Gruppe junger Männer angegriffen und zusammengeschlagen. Einer der Täter sprang dem am Boden liegenden Amadeo Antonio Quiova mit beiden Füßen auf den Kopf. Diese Gewalt beobachtet haben damals 3 bewaffnete Polizisten in Zivil. Sie griffen nicht ein. Und dieses Nicht-Eingreifen bei rechter Gewalt gibt es immer noch viel zu oft in Deutschland, 30 Jahre nach dem gewaltsamen Tod von Amadeo Antonio Quiova. Woran liegt das und was kann die Justiz tun gegen die rechte Gewalt, die immer noch Opfer fordert? Fragen, die ich besprechen möchte mit Ines Kahl, Oberstaatsanwältin in Berlin und Leiterin der dortigen Zentralstelle Hasskriminalität. Guten Tag, Frau Kahl.
Ja, guten Tag.
Frau Kahl, eine ganze Gruppe Neonazis hat Amadeo Antonio Quiova vor 30 Jahren angegriffen. Nur 5 Täter wurden dann verurteilt. Die Höchststrafe war damals 4 Jahre. Ein Verfahren gegen die 3 Polizisten, die damals zugesehen hatten. Ein solches Verfahren wurde gar nicht eröffnet. Wäre denn eine solche eher milde Reaktion der Justiz heute noch denkbar oder sind wir da schon weiter?
Also ich glaube, dass wir da inzwischen weiter sind, zumal wir uns ja alle auch mit solchen Fragen in den letzten Jahren sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Insbesondere auch mit der Frage, warum werden so wenig Straftaten aus diesem Deliktsbereich angezeigt? Und wir mussten dabei feststellen, dass natürlich solche Ereignisse, wie Sie sie gerade geschildert haben, und das Verhalten der Polizei dazu geführt haben, dass häufig das Vertrauen der Betroffenen in Justiz und Polizei fehlt und dass man als Angehörige der Justiz da auch nicht einfach sagen kann, na, das ist halt so, wenn uns keiner vertraut, dann können wir halt keine Straftaten verfolgen. Und unser Ziel ist es, dass wir also Betroffene ermuntern, dass wir sagen, hier ist eine Zentralstelle, die unterstützt euch, auch wenn ihr vielleicht kein Vertrauen zur Polizei habt, könnt ihr euch direkt an die Staatsanwaltschaft wenden. Wir arbeiten eng mit dem Landeskriminalamt zusammen, um dann die Straftaten aufzuklären. Da sind auch vertrauenswürdige Beamte, mit denen wir also auch schon lange Zeit zusammenarbeiten und auch Standards der Bearbeitung besprochen haben. Und wir geben den Geschädigten, die sich entscheiden, auch Anzeigen zu erstatten, auch Rückmeldung, sodass es also nicht mehr so ist wie häufig in Strafsachen bei der Justiz, dass man Anzeige erstattet, dass man nie wieder von der Justiz irgendwas hört, es sei denn, das Verfahren ist eingestellt worden. Man kann auch einzelne Nachfragen bei der Zentralstelle loswerden.
Frau Kahl, Sie haben jetzt Ihre Arbeit schon sehr genau beschrieben. Lassen Sie uns ein bisschen doch nochmal bei dem bleiben, was Sie jetzt machen. Bei Gewaltdelikten, nun sind die Gesetze ja relativ klar, aber wenn wir von Hasskriminalität unterhalb der Schwelle von körperlicher Gewalt sprechen, dann ist die Lage ja schon ein bisschen schwieriger. Es gibt ja dann Paragraphen zur Volksverhetzung im angelsächsischen Raum, da heißt das Hate Speech, Hassrede. Reicht denn dieser Paragraph eigentlich aus, um im Keim das zu ersticken, was wir eben jetzt immer mehr erleben, Hass und Hetze von rechts?
Ich denke, dass die gesetzlichen Regelungen gar nicht so schlecht sind, mal abgesehen davon, dass man natürlich jetzt Kommunalpolitiker besser schützen möchte und dass man vor allen Dingen auch solche Tatbestände wie die Bedrohung, die ja erst sehr, sehr spät ansetzt, dass man da also tatsächlich eine Strafbarkeit auch vorverlagert und sagt, dass also auch Dinge, die also tatsächlich bedrohlich wirken, da auch erfasst sein sollten. Also ich denke, dass die gesetzlichen Regelungen sehr gut sind. Denn in diesem Konflikt zwischen Meinungsäußerung und strafbarer Volksverhetzung oder Beleidigung werden wir uns immer wieder begeben müssen. Ja, ich denke, dass es im Einzelfall darauf ankommt, tatsächlich diese vielen volksverhetzenden Äußerungen, die es ja tatsächlich gibt, Tätern zuzuordnen und gerade was sich im Internet abspielt zum Beispiel, da tatsächlich eben auch beschuldigt zu ermitteln und diese zweifelsfrei strafbaren Inhalte tatsächlich auch den Strafverfolgungsbehörden zugänglich zu machen. Und da ist ja nun gerade ein Gesetzesentwurf geschaffen worden, von dem wir hoffen, dass wir ihn in Kürze umsetzen können, wo wir von den Telemediendienstanbietern tatsächlich eben auch solche strafbaren Äußerungen mitgeteilt bekommen sollen.
Außerdem gibt es jetzt ja auch noch ein neues Gesetzespaket, das die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. In Zukunft soll es eben einen extra Straftatbestand geben für antisemitische und rassistische Hetze. Das heißt, die Gesetze werden da schon strenger. Lassen Sie so ein bisschen auch bei der Justiz selber bleiben. Im Zuge des NSU-Komplexes hat man ja auch mal wieder den Vorwurf lesen können, dass Polizei und Sicherheitsdienste auf dem rechten Auge blind sind. Wie sieht es da Ihrer Meinung nach in der Justiz selber aus bei Richtern und Staatsanwälten? Ist die Sensibilität groß genug?
Ich denke schon, dass die Sensibilität groß genug ist und ich denke, dass es auch in Polizei und Justiz möglicherweise natürlich Sympathisanten mit solchen Auffassungen gibt, dass aber uns gar keine andere Wahl bleibt, als uns innerhalb der bestehenden Strukturen mit solchen Ansichten auseinanderzusetzen und dann entsprechend zu klären, ob das ein Verdacht ist oder ob man tatsächlich solche Dinge auch belegen kann.
Geschieht das ausreichend? Also wird ausreichend sozusagen das auch innerhalb des Berufsstandes thematisiert?
Also hier in Berlin zumindest gab es zuletzt dazu schon sehr intensive Diskussionen. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, wenn wir zum Beispiel wie hier in Berlin bei einem polizeilichen Chat die Situation haben, dass der den Medien, die Beschuldigten bekannt sind oder möglicherweise bekannt sind und diese zwar darüber berichten, wir aber selbst keinen Anhaltspunkt dafür haben, wie wir diese ermitteln können, dass man da einfach auch nochmal anders überlegen muss, wie man tatsächlich auch eine justizförmige Aufarbeitung eines solchen Geschehens ermöglicht.
Nun ist es ja so, dass die Justiz insgesamt ein relativ enges Zeitbudget hat. Es gibt da diese Zeitvorgaben, zeitliche Erfassungen, Vorgaben pro Fall und pro Ermittlung. Das sogenannte PEPSI-System, Richter und Staatsanwältinnen haben immer weniger Zeit für anspruchsvolle Fälle. Ist die Justiz ausreichend ausgestattet für den Kampf gegen Rechts? Was würden Sie sagen?
Also ich denke, dass es schon eine Rolle spielt, die Justiz da besser auszustatten. Wir sehen uns zumindest hier in Berlin auch und ich denke auch in anderen Bundesländern, dass durch langjährige Sparmaßnahmen bestimmte Lücken hier auch entstanden sind, die natürlich jetzt auch mit jungen Kolleginnen und Kollegen aufgefüllt werden müssen. Und ich denke, dass wir uns da tatsächlich auch besser aufstellen müssen. Aber es kommt im Wesentlichen eben auch darauf an, dass wir uns als Justiz öffnen, dass wir tatsächlich auch in Austausch treten mit gesellschaftlichen Akteuren, mit NGOs und Beratungsstellen. Denn letztlich ist dieses Nebeneinander und dann auch so ein bisschen sich misstrauisch zu beäugen, ist doch ein ziemlicher Verlust an Ressourcen.
Das sagt Ines Kahl, Oberstaatsanwältin in Berlin und Leiterin der dortigen Zentralstelle Hasskriminalität. Die Zentralstelle wurde in diesem September gegründet und wir haben gesprochen über die Verfolgung rechtsextremer Straftaten. Frau Kahl, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.